Ich komme nochmal mit diesen Versen, die ich aus dem Römer Kapitel 10 gelesen habe, am Anfang, die auch mit dem Hören auf Gott zu tun haben. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Christus hat geredet, wir sollen hören, dann ist Glauben möglich und er rettet. Ich habe noch andere Bibelstelle gefunden beim Jesaja, und das hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt, weil Gott hat ja zu seinem Volk schon seit Urzeiten geredet und irgendwo im Gespräch sein mit ihnen. Und der sagt er in einem Vers beim Jesaja: Von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt. Sogar eine Geste, nicht nur zu reden. Nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Offenbar ist das Reden von Gott dann noch nicht ganz aus, sondern zu hören und zu wirklich hören und zu erhören von der Botschaft von Gott, ist die wesentliche Antwort. Und um die geht es heute auch. Merci Martin, wenn du zu uns Gottes Wort ausredest.
Grüße miteinander. Gott redet, ich höre und handle danach. Das ist unser Thema heute und es kommt vielleicht nicht ganz so klar zum Ausdruck. Ich gehe es ein bisschen quer an oder vielleicht von hinten. Aber ich denke, ihr werdet darauf kommen. Und ich komme zuerst gerne noch heute hier auf unser Jahresmotto zu sprechen. Unser Jahresmotto. Da haben wir den Glauben auch drin, den wir vorhin schon davon hatten. Als Gemeinde wollen wir mindestens 2 Jahre lang mit diesem Motto unterwegs sein. Gemeinde leben, Glauben teilen. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Wir wollen verbindlich unterwegs sein als Familie auf unserem einmaligen Lebensweg. Als Gemeinde wollen wir aber auch für Menschen offen sein aus unserer Umgebung. Offene Ohren, offene Türen haben. Wir wollen offen sein für alle. Und was wir machen, ja, für was, dass wir leben, soll für alle sichtbar sein. Und unsere Botschaft ist klar und unkompliziert. Wir wollen von Freiheit erzählen, die nur der Glaube an Jesus mit sich bringt. In der Zeit, in der der christliche Glaube von vielen Menschen als einengig angeschaut wird, legen wir auf die Freiheit ganz besonderen Wert. Der Weg zu Gott, mit Gott, hat nichts mit Leistung und Erfüllung von Geboten zu tun, sondern nur mit dem Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere Botschaft. Und das alleine, das reicht. Das reicht. Gott liebt dich, Gott liebt mich. Und zwar so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hat hergegeben. Und jedes, der das glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und so sieht es die Bibel, so sieht es Gottes Wort, zum Beispiel in Johannes 3,16. Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus alles auf sich genommen, was uns von Gott trennt. Unser schuldhaftes Versagen wird uns nicht mehr angerechnet, wenn wir das glauben, Gott um Vergebung bitten und ein Leben anfangen, wo die Beziehung zu Gott die zentrale Rolle spielt. Und die Beziehung zu Gott gibt unserem Leben Sinn und Ziel und befreit uns von dem Zwang, in so vielen anderen nutzlosen Sachen nach der Erfüllung zu suchen, die unserem Leben bis jetzt gefehlt hat. Die biblische Botschaft ist so einfach und klar. Jesus macht frei. Und was zählt, ist einzig und allein der Vertrauen und Glauben an Jesus, Gottes Sohn. Ob man es dann wirklich schafft, gern schafft, die guten und wichtigen Prinzipien von Gott zu erfüllen, spielt da dabei keine Rolle. Gott nimmt jedes an, was ihn glaubt und ihm vertraut. Jedes. So einfach die Botschaft vielleicht ist, so schwer ist sie doch manchmal für die Menschen zu verstehen und sie anzunehmen. An was liegt das? Sicher nicht daran, dass die Botschaft nicht zu verstehen ist. Ihre Glaubwürdigkeit ist ein anderes Problem. Stimmt es überhaupt, dass der Glaube an Jesus Christus frei macht? Und wenn ja, dann müssen wir im Leben von Christen doch etwas von dieser Freiheit und dem erfüllten Leben können ansehen. Und genau so müssen doch Christen irgendwie auch etwas bessere Menschen sein. Ist nicht so die Erwartung der Welt. Die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft hängt also ein bisschen von meinem Verhalten, vom Verhalten der Christen ab. Leider aber sehen Aussenstehende viel zu häufig eine Unstimmigkeit zwischen Reden und Handeln. Und dann fällt es eine schwere Botschaft ernst zu nehmen. Darum ist es doch nicht ganz gleich, ob wir uns um die Erfüllung der Prinzipien, der Gebote von Gott bemühen oder nicht. Nicht, weil es eine Voraussetzung dafür ist, von Gott angenommen zu sein, sondern weil die Echtheit von unserem Glauben fragwürdig ist, wenn keine Bemühungen in diese Richtung erkennbar sind. Die Unstimmigkeit zwischen dem Wissen, dem Gehörten aus Gottes Wort, der Bibel, und unserem Handeln ist kein neues Problem. Und darum möchte ich in der heutigen Predigt zwei Stellen aus dem Jakobusbrief zu Hilfe nehmen, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Wir finden es im Kapitel 1, 19 bis 27 und Kapitel 2, 14 bis 20 und 26. Und wir fangen gerade mit der zweiten Stelle an, die das Ganze sehr plastisch ausdrückt. Meine Ruth wird euch die Stelle mal vorlesen. Jakobus 2, 14 bis 20 und 26.
Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten.
Mit seinem Beispiel bringt der Jakobus das Problem auf den Punkt. Glauben ohne sichtbare Folgen. Jakobus sieht dem Taten, andere sagen Frucht. Das kann es nicht geben. das kann kein wirklicher Glaube sein. Was hat es für einen Sinn, wenn ich an etwas oder an jemandem glaube, aber das überhaupt keine Bedeutung auf mein Verhalten hat? Es ist ein Missverständnis anzunehmen, dass Glauben das Gleiche wäre, wie etwas für wahr zu halten. Wir brauchen das Wort Glauben häufig in dem Sinn, wenn es um unbedeutende Sachen geht. So, ich glaube, dass das Wetter nächstens umschlägt, oder ich glaube, ich werde nächstens krank. Aber wenn ich zu jemandem sage, ich glaube an dich, dann will ich doch eine Art Vertrauensverhältnis beschreiben, und das muss sich auf mein Handeln und Verhalten auswirken. Aber wenn es das nicht macht, dann ist mein Glaube wirkungslos. Glauben im Sinn der Bibel, also dass wir einfach durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind, ist mehr als nur zu sagen, ich glaube, es gibt einen Gott. Glauben ist auch mehr als nur ein Begreifen von Wahrheiten. Glauben an Gott muss Auswirkungen haben und einen Prozess in Gang geben. Dem sieht die Bibel auch Heiligung. Ich erkenne, wie ich wirklich bin, nehme die Vergebung an von Gott, die er mir anbietet, und möchte lernen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, werde ich das nicht in ein paar Tagen schaffen. Aber auf das kommt es auch nicht darauf ab. Es geht darum, dass ich anfange, die nötigen Schritte zu gehen, die eine Veränderung in meinem Leben bewirken. Und der Schritt besteht darin, dass ich die Ordnungen von Gott lerne kennen und vor allem mehr oder nah zu richten. Aber nochmal, dass es ganz klar ist, wir sind durch das nicht besser oder schlechter vor Gott. Gott liebt uns grundsätzlich, ja. Aber wir können vor Gott nicht gerecht sein. Und das merken wir und spüren wir gäng wieder. Es geht darum, dass ich lerne, mich in den Leitplanken, die Gott eingerichtet hat, zu bewegen. Leitplanken, die helfen, dass ich nicht irgendwo abdrifte, in Sumpf oder Dreck hineinkomme. Und jetzt hören wir noch die zweite Stelle aus dem Jakobus. Jakobus 1, 19 bis 27.
Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn, denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient.
Bereit sein, jemandem zuzuhören und überlegen, bevor zu reden. Das ist etwas, die viele von uns verlehrt haben. Was sind wir doch mit unseren eigenen Sachen beschäftigt, um wirklich noch ganz Ohr zu sein? wenn uns jemand etwas sieht? Wie schnell haben wir eine Antwort parat, schon bevor der andere überhaupt zu Ende geredet hat? Wie manchmal hören wir nur mit halbem Ohr zu und bekommen ein ganz falsches Bild von dem, was er eigentlich hat wollen sagen. Kommunikationswissenschaftler könnten da auch ein Lied davon singen. Aber wir alle haben die Gabe zum Hören und Gott fordert uns auf, die Gabe auch richtig zu nutzen. Bereit sein zum Herrenhören, nicht ins Wort fallen und nicht innerlich sofort zu widersprechen und uns zu ärgern, wenn uns eine Teilaussage nicht gefällt. Vielleicht auch gerade, wenn wir Gottes Wort hören, zum Beispiel in einer Predigt, ist das wichtig. Wir sollen statt dem das Wort breitwillig in uns aufnehmen. Darüber nachdenken und überlegen, welche Konsequenzen sich für uns daraus ergeben. Nur Gottes Wort kann uns den Weg durchs Leben weisen. Es zeigt uns die natürlichen Gesetzmäßigkeiten und Grenzen auf, wo wir uns drinnen optimal und sicher bewegen können. Eben ähnlich wie auf einer Strasse zwischen den Leitplanken. Aber beim Begreifen von Gottes Ordnungen, Prinzipien, dürfen wir nicht bleiben stehen. Gottes Wort will uns zum Handeln, zur Änderung von unserem Verhalten bewegen. Es bringt nichts, zu nicken und dann später doch wieder das Gegenteil oder gar nichts zu machen. Wer das macht, ist wie jemand, der sein Haus am Strand auf Sand gebaut hat. Er wüsste eigentlich, wie gefährlich das ist, kümmert sich aber nicht darum. Und wenn der Sturm und die Wellen kommen, dann braucht er sich nicht zu wundern, wie alles weggespült wird. Er hat es eigentlich gewusst. Wer einer Predigt oder einem Bibelwort nur zulässt, aber nicht danach handelt, der macht sich etwas vor, weil so tritt sein Glauben nicht. Wer sich nicht zum Gehorsam bewegen lässt, wird geistlichen Mord trappen. Gottes Wort ist wie für uns ein Spiegel. Ein Spiegel schmeichelt uns nicht. Hat er auch schon alle festgestellt. Wir begreifen, wir sehen, wie wir wirklich sind, wenn wir drin schauen. Und wir sehen ganz genau, wo das sich noch etwas ändern sollte. Wir können jetzt in den Spiegel schauen und dann vergessen, was wir gesehen haben. Beim nächsten Mal wird wahrscheinlich wieder genau das Gleiche da sein. Es wird sich nichts verändert haben. Und wahrscheinlich geht es dabei näher gäng wie Eländer. So geht es Christen, die sich an den Massstäben der Bibel messen, da drinnen ihr Versagen sehen. Sie bekommen nur ein schlechtes Gewissen und werden zu den unfreiesten Menschen, die wir kennen. Warum? Weil sie aus ihren Erkenntnissen, aus dem Gesehenen, keine Konsequenzen ziehen. Es ärgert sie nur, dass sie so viele Schwachheiten haben, aber sie machen nichts, um daran etwas zu ändern. Dabei liefert Gottes Wort nicht nur Diagnose, sondern auch Therapie. Die Gebote, die Prinzipien von Gott sind zu unserem Besten aufgestellt. Und wir tun gut daran, uns nach ihnen zu richten. Wenn wir endlich einmal hören und handeln, dann lösen sich viele von unseren Problemen, ohne dass wir im Voraus alle Zusammenhänge begreifen. Gottes Reden ist einfach. Folge meinen Prinzipien, Ordnungen und du wirst in deinem Handeln gesegnet sein. Vielleicht klingt das für dich jetzt ein bisschen komisch, dass Gottes Weg zur Freiheit ein verbindliches Leben nach seinen Ordnungen soll sein. Ein verbindliches Gemeindeleben, das uns vielleicht, zumindest solange wir es nicht durchschaut haben, als einengig erscheint, ist im Endeffekt der Weg in die Freiheit. Er gibt uns die Sicherheit und Geborgenheit, die wir für unser Leben so dringend brauchen. So hat es Gott uns versprochen. Und jedes, was sich danach richtet, kann das nur bestätigen. Um zu verstehen, was das jetzt konkret für unser Leben bedeutet, brauchen wir eigentlich nur die Bibel aufzuschlagen und uns an ihren Aussagen zu messen. Dann werden wir sehr schnell sehen, wo Handlungsbedarf besteht und was wir zu tun haben. Und das ist schlussendlich eine Aufgabe, die uns ein Leben lang begleiten wird. Wir werden gern wieder etwas Neues begreifen, was wir vorher nicht verstanden haben. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Beispiele, vielleicht fühlst du dich angesprochen. Wenn du noch nie die Entscheidung getroffen hast, ein Leben im Glauben an Jesus Christus zu leben, ist es für dich wichtig zu erfahren und zu begreifen, dass du Gottes Vergebung und eine radikale Umkehr in deinem Leben brauchst. Und dementsprechend Gott um Vergebung bittest und einen Neuanfang unter seiner Führung anfängst. Wer das möchte angehen, der darf gerne mehr oder jemanden aus der Gemeinde ansprechen. Wenn man die Apostelgeschichte und die Briefe vom Neuen Testament liest, so stellt man fest, dass eine Entscheidung für das Leben als Christ häufig auch eine Entscheidung für die Taufe und eine feste Mitgliedschaft in einer örtlichen Gemeinde ist. Das Begreifen und Bekennen von Schuldhaftigkeit und das Annehmen von Vergebung ohne Taufe und ein Christsein ohne eine verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist mindestens ein bisschen widersprüchlich. Wer also von Herzen an Jesus glaubt und noch nicht getauft ist, soll das doch ändern. Melde dich, wenn du dich gerne möchtest taufen möchtest. Hier finden auch regelmässig Taufseminare statt, wo du dich noch dürfen, damit kannst du auseinandersetzen. Und wer noch nicht zu einer Gemeinde gehört, soll doch das auch probieren zu ändern. Und zwei, die das definitiv ändern, werden in 14 Tagen hier in unserer Gemeinde aufgenommen. Hebräer 10, 25 fordert uns auf, zu den Versammlungen vor der Gemeinde zu kommen, und zwar verbindlich. Und das gilt für den Gottesdienst am Sonntag, wie aber auch Versammlungen innerhalb der Woche. Zum Beispiel der Gebetskreis, Hauskreis, Kleingruppen, Gemeindeabend. Wer weder zum Gebetsabend noch in einen Hauskreis oder in eine Kleingruppe geht, soll sich doch das mal gründlich überlegen, wo das Prioritäten sind. An dieser Stelle erinnere ich euch daran, dass nächstens bei uns eine Schulung stattfindet, anfängt. Und da darf jedermann dazu teilnehmen. Es geht um das Thema missionales Leben. Ihr werdet dort Erkenntnisse bekommen zu eurem eigenen Glaubensleben. Es wird aber auch Hilfe geben, für mit den Menschen in deiner Umgebung in Kontakt zu kommen. Es ist eine super Chance, für neue Impulse zu bekommen. Schau jetzt an, es liegt dahinter ein Flyer auf. Die Bereitschaft zur Vergebung wird von Jesus in vielen Gleichnissen im Unser Vater als besonders wichtig erklärt. Wenn wir anderen Menschen nach Monaten noch etwas nachtragen, dann ist es Zeit zum Handeln, zum Vergeben. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist und leicht ist, aber es ist lebenswichtig, dass wir leben können. Wer das nicht alleine schafft, der darf auch jemand von den Ältesten um Hilfe anfragen oder um Rat. In unserem Text, den wir gelesen haben, betont der Jakobus vor allem auch den sozialen Einsatz und die moralische Reinheit, die für einen Christ besonders wichtig sind. Beides sind nicht Voraussetzungen für unseren Glauben und auch kein Ersatz dafür. Aber wichtige Zielsetzungen. Zeit, Energie und mehr für andere aufzubringen, die unsere Hilfe brauchen, ist wichtig und richtig. Und wer die Augen offen hat, wird schnell sehen, wo er gebraucht wird. der Weg innerhalb von der gesungenen Leitplanken von Gott zu gehen, bedeutet vor allem, Prioritäten richtig zu setzen und im Zweifel Gottes Ordnung, Prinzipien den Vorrang zu geben gegenüber den Regeln der Gesellschaft. Das bedeutet nicht nur in den moralischen Bereichen, die unsere Gesellschaft längstens toleriert hat, wie Diebstahl, Sklaverei oder Mord, sondern auch darauf zu schauen, dass bestimmte Einstellungen wie Karrieresucht, Materialismus, Gleichgültigkeit, Respektlosigkeit und Ähnliches uns nicht beherrschen. Aber es ist auch gerade so wichtig, sein Temperament und vor allem seine Zunge im Zaum zu halten. Nicht nur, was wir tun, ist wichtig, sondern auch, was wir sagen. Auch dort erwartet Gott von uns eine gewisse Reinheit und nicht ein Leben aus spontanen Impulsen heraus. Launisches Verhalten, Nörgelei, unkontrollierte Wutausbrüche über andere schlecht reden oder Lästern, Überheblichkeit und Ähnliches sollen nicht sein. Ich denke, jedes von uns hat da seine persönlichen Schwachstellen. Aber das ist kein Grund, nichts dagegen zu machen. Vielleicht mögt ihr euch an letzte Sonntag erinnern, wo wir mit Post-it-Zetteln unsere Vorsätze, unsere persönlichen nächsten Schritte, was uns gerade ist aufgegangen, hat dürfen für ein Ankleben, so als Erinnerungsschritt, dass wir uns daran erinnern, dass wir etwas angehen wollen. Vielleicht kommt es dir jetzt wieder in den Sinn. Vielleicht hast du es schon erledigt letzte Woche. Mach den Schritt. Wir könnten die Liste noch weiterführen. Aber ich denke, es reicht jetzt hier mal. Denkt dann ist darüber nach, aber wartet nicht zu lange mit dem Handeln. Es ist nicht gang leicht, das zu machen, was uns die Bibel sieht oder was wir aus der Bibel begriffen haben. Und man kann gerne wieder Gründe finden, es nicht zu machen. Wir weichen davon zurück, Gottes Weg zu gehen, wenn er nicht in unsere Erfahrungswelt hineinpasst. Unser Mechanismus ist häufig, ja, aber in meinem Fall sieht es doch ganz anders aus. Das ist häufig eine Reaktion auf biblische Lösungsvorschläge. Wir merken das auch bei mir selber. Wenn mir Gottes Weg unbequem vorkommt. Nur ist das aber nicht der richtige Weg. Es bringt klar zum Ausdruck, dass ich gar nicht handeln will. Warum widersprechen wir gegen Gott? Sind wir gescheiter als er? Meinen wir, er wüsste nicht, wie es in unserem Fall aussieht. Warum nehmen wir uns nicht einfach mal vor, zu handeln, anstatt Gegenargumente zu suchen? Unsere Antwort auf einen biblischen Lösungsweg sollte viel mehr oder viel eher Ja, Amen sein, statt Ja, Aber. Wir können ja dann noch darüber reden, wo das Hindernis liegt und wie dass wir darüber kommen. Mit der grundsätzlichen Haltung, ja, ich will Gottes Weg gehen, geht es aber viel leichter. Es ist ähnlich wie bei einer Prüfung. Irgendjemand muss dort durch. Und wenn es nicht unbedingt angenehm ist. Einen Abschluss bekomme ich nur, wenn ich in dieser Prüfung, mit dieser Prüfung unterziehe. Weiche ich aber gerne wieder zurück und aus, werde ich keine Fortschritte machen. Und genauso ist es mit dem Glaubensleben. Fortschritt und Wachstum gibt es nur, wenn ich das Problem, das ich begriffen habe, auf Gottes Weise angehe. Solange ich es unbehandelt lasse, werde ich gerne wieder vor dem gleichen Problem stehen und komme keinen Schritt weiter. Wir bescheissen uns selber, wenn wir nur zuhören und nicht handeln. So kann Gottes Wort keine Wirkung zeigen. Wie wollen wir Vertrauen in Gott bekommen, wenn wir nicht einfach einmal das machen, was er von uns erwartet? Erst dann können wir doch erleben, dass Gottes Versprechen wirklich auch für uns gelten und nicht nur für die anderen. Wir wollen also lernen, dass was Gott uns sieht, auch wirklich in Tat umzusetzen. Wir wollen lernen, einfach mal das zu machen, was Gott uns sieht, und zwar sofort und nicht erst irgendwann später. Wir dürfen Gott vertrauen und sehen, wie er versprochen hat, er uns unserem Handeln segnet. Ich bin sicher, dass wir auf diese Art zu einem Leben finden, mit weniger Sorgen und mit einer Geborgenheit und Sicherheit, die stärker tritt als alles andere in dieser Welt. Ein Leben schon auf dieser Welt in der Nähe von Gott, weil er es uns ermöglicht hat. Wir dürfen dabei stocken, wir dürfen dabei scheitern. Wir müssen nicht und wir können nicht perfekt sein. Einer ist es aber, und das ist Jesus, Gottes Sohn. Und weil er für uns perfekt gelebt hat und schlussendlich unschuldig für uns ans Kreuz genagelt und gestorben ist, aber auferstanden ist und lebt, dürfen wir auch leben. Und nochmal, mein Handeln macht mich weder besser, noch gerechter, noch schuldloser vor Gott. Das können wir nicht machen. Mein Handeln ist die Antwort auf das, was ich von Gott höre. Gott redet, ich höre und handle danach. Und Gott sieht zu mir und dir und uns allen zusammen, ich habe dich geschaffen. Ich glaube an dich, ich habe dich endlos lieb. So lieb, dass ich meinen Sohn Jesus für dich opfere. Mein Handeln ist die Antwort auf das Kreuz. Und noch ein kleiner Hinweis, vielleicht ist dein Schritt heute einfach der, dass du zum Kreuz kommst und Jesus anbetest. Vielleicht hast du etwas abzuladen, vielleicht bist du aber auch einfach gerade sehr ergriffen von seiner Liebe zu dir. Bring es ihm, sag es ihm, komm vor das Kreuz, aber mach's. Amen.